ברשות רב לוי שליטר, דוקטור וינטר, שטנקר אריאל וילר פידי איינלדונג, אני שבין פרוד, אז יש וידה, צריכים לנשפרשן כאן, צריכים תמה, ויש אקטואל איסט, אבל אייגנטליש אימא אקטואל איסט. אין אירופה, זה סישה אקטואל, אין דה שווייץ, פילה דטלס כאן יש ניסגן, אבל זה ספקנט, אז אין דה שווייץ, wird eventuell eine Volksinitiative gestartet werden, falls das jetzt scheitert noch einmal. Also darüber wird gesprochen. Wir hoffen, dass das nicht passiert. Die Einfuhr, also den Import von koscherem, unter anderem koscheren Fleisch auch verbieten möchte. Also es gibt diese Initiative von den Tierschützern umfasst mehr nur als koscheres Fleisch. Es umfasst zum Beispiel Gänseleber, von Stopfgänsen oder Reptilienleder und noch andere Dinge, aber koscheres Fleisch ist leider auch da impliziert. Und wir wollen hoffen, dass das nicht passiert, aber Volksinitiativen normalerweise jetzt in unserer Zeit, wenn es in den Bereich Tierschutz geht und grüne Politik, haben leider sehr viel Erfolg im Moment. Also leider, es gibt auch gute Sachen dort, aber es ist leider, wenn sich der Tierschutz gegen Menschen richtet und gegen Freiheiten von Menschen. Aber zu dem komme ich noch später genauer zu sprechen. Aber meine Frage heute wird sein, ich werde ein bisschen beschreiben, was passiert ist 1933, aber mich mehr wird interessieren, wie sind die Kehilles damit umgegangen? Wie sind die Rabbonim damit umgegangen? Denn was außerhalb passiert ist, außerhalb den Gemeinden, vis-à-vis der Regierung, das ist ein Teil der Geschichte, aber was tut man denn innerhalb einer Kehille? Wie geht die Kehille damit um? Und welche Entscheidungen sind dort abzuwägen? Und ich werde mich heute überhaupt nicht, oder so gut wie gar nicht, auf halachische Inhalte beziehen. Es wurde viel darüber geschrieben und größere Menschen haben schon genug darüber gesagt. Ich möchte einfach nur zeigen, was die Probleme und die Schwierigkeiten waren und was wir daraus für uns herausnehmen können. In Deutschland, anders als in der Schweiz, gab es viele Versuche, die Schritte zu verbieten, aber die sind alle erfolglos geblieben. 1870, in den 1880ern, immer wieder gab es Gruppen, die versucht haben, die Schritte zu assern, aber es hat nie geklappt. Als Hitler, Yimach Shmo, verkündet hat, dass eines seiner Wahlpläne ist es, für die Juden die Schritte zu verbieten, haben viele Juden das nicht wirklich geglaubt, dass das passieren wird. Warum in der Schweiz 1893 hat es funktioniert, aber in Deutschland, was viel nationalistischer war, hat nicht funktioniert. In Mailer wird es auch nicht funktionieren. Nichtsdestotrotz, nicht lange nach der Machtübernahme, also Ende Januar wird Hitler Yimach Shmo der Reichskanzler und im April kommt dann das Schritteverbot. Für viele Juden war das unerwartet. Wie kann sowas passieren? Wie können Schritte verboten sein? Sie haben nicht geglaubt, dass das wirklich lange anhält. Eventuell ist es nur eine Periode. Wir müssen natürlich, wir sehen alles heute im Nachhinein. Im Nachhinein ist man immer klüger. Aber aus der Perspektive der jüdischen Menschen von damals, die feste Deutsche waren, war das nicht eindeutig, dass das eine langfristige Sache ist. Es geht sogar so weit, dass in den 30er Jahren, 33 und 34, gibt es Briefe von Choscheren Rabbonim aus Deutschland an die Nazi-Regierung, wo man appelliert und sagt, dass wir sind uns bewusst, dass sie uns nicht damit meinen. Sondern all diese Judenfeindlichkeit ist ja gegenüber den Juden, der Reform, Juden, die sich wie Deutsche benehmen wollen, komplett sich von der Religion entfremden wollen, uns meint ihr nicht. Es gab einen Ruf, ich werde den Namen jetzt nicht nennen, der sogar gesagt hat, dass die Nürnberger Rassengesetze ist mitzad Echot eine Teufel, weil jetzt per Staatsgesetz ist Mischehe verboten. Also man muss sich vorstellen, dass die Perspektive der Juden von damals eine ganz andere gewesen ist als die von heute. Und als die Schritte verboten worden ist, war einer der großen Gedolli Israel damals in Deutschland, Rabbiner Weinberg, hat sich zur Aufgabe gemacht, eine Lösung zu finden für diese Schritte-Frage. Weil die Schritte-Frage, also Schritte war nicht verboten. Was verboten war, war es, zu schächten ohne Betäubung. Nazis haben gesagt, man darf schächten, aber muss betäuben. Bei Hühnern haben sie gesagt, muss man den ganzen Kopf abtrennen. Und bei Großvieh muss man das Tier betäuben. Das war die Neuem der Nazis. Mit der Zeit haben sie auch gesagt, dass Importverbote auferlegt, sodass die Juden eigentlich keine Brehre gehabt haben, was sie tun sollen. Man konnte nicht mehr importieren, auch das Kontingent des Importierens war nicht so einfach. Also mit anderen Worten wurde der Fleischverzehr in den späten 33er und 34ern sehr, sehr kompliziert. Und deswegen Rav Weinberg und die Rabbonim von seiner Vereinigung, es gab zwei Vereinigungen, zwei rabbinische Vereinigungen in Deutschland, orthodoxe, zu denen werde ich später noch kommen. Eine wurde angeleitet von Rav Weinberg, da waren hauptsächlich Rabbonim vertreten, die in der Gemeindeorthodoxie tätig waren. Gemeindeorthodoxie von damals, das bedeutete, es gab so Einheitsgemeinden und da gab es zwei Gemeinden unter einem Dach, eine liberale und eine orthodoxe, und die Gemeindeorthodoxie war der orthodoxe Flügel einer Einheitsgemeinde. Das ist anders, wenn wir heute von Einheitsgemeinden reden, normalerweise meinen wir nicht das. Sondern die Einheitsgemeinde von heute ist eine Gemeinde, die orthodox geführt wird. Es gibt keine liberale Gemeinde innerhalb. Und sie hat einfach viele säkulare Mitglieder. Das ist eine andere Metzies. Aber damals war die Gemeindeorthodoxie so organisiert. Und dann gab es eine andere Vereinigung, die wurde angeleitet von Rav Horowitz. Rav Horowitz war damals der Rov von der IRG in Frankfurt. Und diese Vereinigungen haben sich darüber Gedanken gemacht, was soll man in dieser Situation tun. Ich möchte kurz die beiden Zdodim, die beiden Seiten Ihnen hervorbringen, was genau die Diskussion war. Später werden wir uns damit tiefer beschäftigen. Also einerseits gab es die Gefahr, die konkrete Gefahr, dass Tausende von Juden anfangen werden, Treif zu essen. Ja, und das hat sich schon früh gezeigt, in 1934 im Februar hat die Berliner Gemeinde entschlossen, in allen Institutionen treifes Fleisch einzuführen. Die Berliner Gemeinde damals war eine Einheitsgemeinde. Für den Kaschrus waren die orthodoxen Rabbonim zuständig, aber gegen den Entscheid der orthodoxen Rabbonim hat sich die Führung entschlossen, insbesondere in den Spitälern treifes Fleisch einzuführen, weil gemäß der Medizin von damals musste man Fleisch essen, und solange die Rabbonim keine Entscheidung gefällt haben, werden gleich sehen, warum noch keine Entscheidung da war, haben sie entschlossen, vielen Juden treifes zu geben. Das einerseits war die Frage, können wir das verantworten, dass auf einmal viele Juden beginnen werden, treifes Fleisch zu essen. Wir reden von Tausenden von Menschen. Andererseits, von der anderen Seite war, warum sollen wir nachgeben, was die Nazis hier machen und sagen? Sie sagen zu uns, wir sollen unser Fleisch betäubt schächten. Angenommen, wir werden dazu noch kommen, geht es la loche, ja oder nein, unabhängig von dieser Frage, warum sollen wir das tun, was uns gesagt wird? Warum sollen wir eine Schritte ändern, die seit tausenden von Jahren so gemacht wird, nur weil sie gerade das richtig finden? Das waren die zwei Seiten. Wir werden später sehen, wie man mit den Seiten umgegangen ist. Die Orthodoxie in Deutschland damals, und das werde ich noch später genauer betonen, wenn wir es mit der Schweiz vergleichen, die Gemeindeorthodoxie in Deutschland damals war schon damals hauptsächlich von Rabbonim besetzt, die entweder aus Osteuropa stammten oder die in osteuropäischen Yeshivas gelernt haben. Deswegen haben sogar die Gemeindeorthodoxie Rabbonim, also von den Einheitsgemeinden, nicht eine eigene Entscheidung treffen wollen. Sondern sie wollten die Gedolei Israel in Osteuropa fragen, was deren Meinung diesbezüglich ist. In der Schweiz war das anders. Also wenn wir noch kommen, das sind die IGB Basel, hat man nicht die Gedeulung von Litte gefragt, wobei auch damals schon in 39, 40 war es schon schwer zu fragen als 1933, dazu kommen wir noch. Aber die Situation war etwas anders in den Gemeindenorthodoxien. In den Austrittsgemeinden war das ganz klar, dass man die Gedeule Israel fragen muss, sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland. Und dazu kommen wir noch später. Auf jeden Fall organisiert Rav Weinberg, wird beauftragt von seiner Vereinigung, nach Osteuropa zu fahren und dort Meinungen einzusammeln, was sollen die Juden in Deutschland machen. Und er geht von Rof zu Rof, er fährt nach Marienbad, er fährt nach Lublin, er fährt nach Warschau, und eigentlich sind die Rabbonim sich damit einig, es gibt nur eine Person, die Rav Weinberg fragen sollte und die für ihn eine definitive Antwort geben kann. Und diese Person ist Rav Chaim Eusser Grudzinski. Kein anderer kann so eine Frage beantworten außer ihm. So fährt er nach Vilna, um ihn dort zu befragen, was soll man machen. Interessant, als Nebenbemerkung, als Rabbiner Weinberg in Warschau war, wurde er in die Kehille nicht gelassen. Denn man hat gedacht anfangs, dass er kommt, er ist ein Gesandter von den Nazis, weil es gab einen Fall vorher, den werde ich gleich erwähnen, es ist ein Gesandter von den Nazis, um den Boykott, den Polen damals gemacht hat gegen Deutschland, um Informationen herauszufinden, wie die Juden an diesem Boykott beteiligt sind und das dann zurückerzählen soll nach Deutschland. Denn es ist passiert mit einem Ruf, sagen wir mal, Meir Hildesheimer. Meir Hildesheimer, das war der Sohn von Israel Hildesheimer, von Israel Hildesheimer, und er wurde tatsächlich gezwungen von der deutschen Regierung, 35 nach Polen zu fahren und dort herauszufinden, was die Juden genau planen in dem Boykott. Also man hat sogar nicht mehr einander vertrauen können, und so hat man Rav Weinberg am Heuschisch gewähnt, dass er im Auftrag der deutschen Regierung kommt. Auf jeden Fall, aber das hat ja nicht gestimmt, ist er da hingekommen, er ist gekommen zu Chaim Eusser, und bei seinem ersten Treffen mit Chaim Eusser Grudzinski hat er ihm gesagt, als allererstes empfehle ich dir, schreib eine Tschuwe. Einfach schreib ein langes Responsum, wo dir du darüber Gedanken machen wirst, ob es überhaupt erlaubt ist, ein Tier zu schächten mit einer Betäubung. Das war der erste Punkt. Und wenn du fertig bist mit dem, zeig mir das, schick es niemandem, dein Responsum, und dann werden wir darüber reden, ob ich damit einverstanden bin oder nicht einverstanden bin. Rav Weinberg hat es genommen, hat die Aids genommen und ging zurück nach Deutschland und hat dort danach zusammen mit Rav Munk an einem Responsum gearbeitet, um zu schauen, ob das erlaubt wäre oder nicht, Tiere vor dem Schächten zu betäuben. Jetzt bei der Betäubung, konkret, ging es um den Elektroschock. Also es gibt verschiedene Formen der Betäubung. Es gibt eine Betäubung, das ist der Bolzenschuss. Der Bolzenschuss ist klar, dass er das Tier treff macht. Man schießt etwas in das Gehirn und in den meisten Fällen verletzt man das Tier noch dabei und es wirkt nicht oft. Also das ist eine Art, die sicher nicht gut ist. Dann gibt es den Elektroschock und dann gibt es damals noch sehr wenig, wo das praktiziert, das ist die Betäubung mit Gas, mit Kohlendioxid oder heute macht man das mit Helium. Also es gab diese drei Arten von Betäubung und Rabbiner Weinberg hat sich angeschaut, wie ist es mit dem Elektroschock. Und er war in Verbindung mit verschiedenen Wissenschaftlern und verschiedene Tests gemacht, wie kann man das, wie funktioniert das, und auf der Basis von dem hat er dann eine sehr, sehr lange Tshuva geschrieben, wahrscheinlich die längste Tshuva in Sri Deesh, zu der wir dann auch später kommen werden. Also es gab zwei Sachen. Zwei Fragen, ich habe vorher das erwähnt, die hier geklärt werden mussten. Die erste Frage war, wie geht man mit Hühnerfleisch um, mit Pule? Wir haben vorher gesagt, dass bei Hühnerfleisch, und hier in der Schweiz hat man die große Zolle gehabt, dass man Hühnerfleisch ja essen konnte. Aber die Deutschen haben gesagt, man muss den ganzen Kopf abschneiden. Ansonsten funktioniert es nicht. Was macht man da? Und dafür brauchen wir den ersten Slide. Okay. Gut. Also wie gesagt, das möchte ich ganz klar betonen, ich werde in diesem Vortrag oder Schir, werde ich einige halachische Quellen bringen, aber nur um den historischen Hintergrund zu verstehen, nicht um irgendwelche halachischen Meinungen oder Entscheidungen zu äußern. Also hinsichtlich dem Abtrennen von den Hühnerköpfen hat Rav Weinberg in Absprache mit dem Chaim Eusser Grudzinski, war eigentlich klar, dass man das Huhn ganz normal schächtet und dann sofort darauf im Nachhinein den ganzen Kopf abtrennt. Und das basierte im Prinzip auf einem Rambam oder Shulchan Aruch. Shulchan Aruch sagt, hat man das Geflügel richtig geschächtet und dabei den ganzen Hals- und Genickbereich abgeschnitten, so ist es bedievet koscher. Und der Rambam sagt aber, der Mimik ist dies als Treife zu erklären. Und damals hat man gesagt, dass in einer Notsituation, wie das jetzt ist, wollte Rav Weinberg zu ihm gesagt, dass man kann das abtrennen. Jetzt muss ich sagen, dass nicht alle waren damit einverstanden. Obwohl Rav Chaim Moshe Grudzinski das gesagt hat, hat er zwei Bedingungen gesagt. Erstens hat er gesagt, er sagt es ihm Haloche velo lemaise. Das heißt, er sagt, seine Meinung ist, dass im Falle von, man kann sich auf diesen Ramo, auf diesen Shulchan Aruch stützen, weil gemäß dem Ramo ist das ein Minnek. Aber er hat gesagt, das müssen die deutschen Rabbonim entscheiden. Und diese Vereinigung, wo Rabbiner Weinberg den Vorsitz gehabt hat, hat gesagt, bezüglich Hühnerfleisch entscheiden wir hier Lekule und wir erlauben die Schritte von Hühnern und so hat man die Tiere geschächtet und gleich im Anschluss hat man den Kopf von den Tieren abgetrennt. Es gibt noch ein Mekor, das können Sie nächstes Slide machen. Auch im Shulchan Aruch. Das heißt dort, hat man wild geschächtet, so bedecke man nicht das Blut, das ist die Mitzwe von Kisui Adam, bis man die Lungen kontrolliert hat. Und wenn man ein Sofik Treife festgestellt hat, so bedeckt man das Blut ohne Broche. Und das gilt für jede Untauglichkeit, für jeden Psul, wegen eines Sofiks. Also dann deckt man mit dem Blut, aber ohne Broche. Der Ramo sagt dazu, aber jede Sache, die per Gesetz, also Min Hadin, erlaubt ist, wir aber darin erschweren, und er bringt ein Beispiel dafür, wenn man den ganzen Hals- und Genickbereich abgeschnitten hat und ähnliches, bei Geflügel zum Beispiel, so ist man verpflichtet, das Blut zu bedecken. Und da hat Rav Weinberg diesen beiden Ramos oder diesen Ramon hier benutzt, zu zeigen, dass Me'ika Adin ist das Abtrennen nach der Schritte in Ordnung und deswegen hat er für seine Zeit so entschieden, dass man bei Pule erleichtert. Aber Rav Horowitz wird später dazu noch ausführlicher kommen von der IRG Frankfurt hat das geassert. Er hat gesagt, wir werden später sehen, das spielt keine Rolle, ob es Geflügel ist oder ob es Behemagasse ist, große Tiere sind, spielt keine Rolle. Man erleichtert nicht in Fragen von Schritte. Ich werde später erklären, warum das so ist. Können Sie die nächsten Slide auch? Hier in der nächsten Slide können Sie nochmal sehen, die Betäubungsmethoden, die Nazis offeriert haben und welche Probleme sie mit sich bringen in den Behemoths. Also Bolzenschuss haben wir schon gesagt, Elektroschock oder Gas und das sind einige, es gibt noch mehr mögliche Treffen, die entstehen können, also innere Blutungen im Tier, wenn es so betäubt wird, Gehirnschäden, Schäden der Lunge, Blutgerinnungen in den Organen, Schäden der Gedärme und Herzschäden und noch andere Schäden, die dazukommen, die ganz klar Treffe sind. Also war die Aufgabe von Rav Weinberg eigentlich eine Elektroschockmethode herauszufinden, so hat er gemeint, die in der Lage wäre, zu beweisen, dass keine Form von Treffus entsteht. Und damit hat er seine Zeit verbracht, bis er dann eine Methode herausgefunden hat. Und in seiner Tshuwe folgendes schreibt, das ist die nächste Slide, schreibt folgendes, ein Tier, welches einen Elektroschock vor dem Schächten erhalten hat und man im Anschluss daran keine ihrer Körperteile, irgendeinen Makel oder eine Wunde, die Treffe macht, entdeckt hat, also macht danach die Bedieke, und auch wenn durch den Strom der gesundheitliche Zustand so schlecht geworden ist, dass es nicht mehr leben wird, so ist es dennoch keine Treffe und das Gesetz ist so wie er bei einem sterbenden Tier, sein Mesokenis, welches erlaubt ist, solange es sich noch krampfartig bewegen kann. Das war seine Maskone, aber wir werden später sehen, das war alles theoretisch. Also Rabbiner Weinberg hat wie gesagt, das ist eine Responsa, wenn man das Rida Esh kennt, das ist, sie geht über Seiten, über Seiten, über Seiten hinweg und er versucht das zu belegen, aber das ist seine Schlussfolgerung gemäß der Elektroschock-Methode, die er herausgefunden hat. Jetzt mit dieser Methode und mit seiner ausgearbeiteten Response ist er gefahren nach Vilna wieder, zu Rav Chaim Moshe Grudzinski und hat ihm diese Response vorgelegt. Und Rav Chaim Moshe hat sich das angeschaut und hat ihm gesagt, das ist hier und da hat er eine Kritik abgegeben, das und das kann man hinterfragen, aber gesagt, sogar wenn du diese Methode als richtig erkennst, kann man die Schritte auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise verändern. Und er hat es wie folgt argumentiert, und ich möchte hier einige Punkte bringen, die hier wichtig sind. Können Sie nächstes Slide machen? Herr Weinberg berichtet von seinen eigenen Erfahrungen, die er gehabt hat mit dem Chaim Euse, und wie er die ganze Sache gesehen hat, dann werden wir später sehen, was genau die Gründe sind. Rav Weinberg schreibt folgendes. Ich neige zwar dazu, es zu erlauben, wir haben vorher gesehen, gemeint, dass man beweisen kann, dass kein Dreyfus entsteht. Aber ich weiß schon von vornherein, dass die Geäunen von Litauen, Polen und die großen Israels, die Gedolle Israel, die Anführer des gottesfürchtigen Judentums, niemals mit einer Erlaubnis, die eine Änderung der Schächtweise, wie sie seit Generationen praktiziert wird, beinhaltet, einverstanden sein werden. Auch mein Herz ist unruhig, sich mit einer so schwerwiegenden Frage der koscheren Schächtung zu beschäftigen, dass sie ein Fundament im jüdischen Leben ist. Und ich habe schon viele Male dem Gaon, dem Gerechten, unserem Lehrer, Rabbiner Israel Munk, Rabbiner von der Ades Israel in Berlin, gesagt, dass wir keine Erleichterungen suchen sollten, um die Art der Schritte zu ändern. Jetzt, wenn er da schreibt, warum ging er ja nach Deutschland, warum nach Litte, warum ist er ja gegangen, um die Frage zu stellen, weil, obwohl er war selber die ganze Zeit unsicher, ob man das tun sollte, auf der anderen Seite, habe ich vorher erwähnt, Tausende über Tausende von jüdischen Menschen haben begonnen, Treif zu essen. Und für ihn war das ein Schiko, das war seine Abwägung, sind wir verantwortlich für diese Menschen oder nicht? Und da war er sich nicht sicher. Die gottesfürchtigen Juden werden nicht auf uns hören, also wenn man das erlauben sollte. Sie werden mit uns streiten und sich dafür aufopfern. Aber sie werden sich nicht an Fleisch verunreinigen, welches auf die Weise geschächtet worden ist, wie dies die Feinde Israels bestimmt haben. Die Bedränger, die Nazi-Regierung und auch tausende andere werden aus der Welt scheiden, aber unsere Religion wird immer bestehen bleiben. Die Juden in Deutschland sollen diese Prüfung zu Ehren unserer heiligen Religion und zu Ehren unserer Brüder in allen Ländern bestehen. Und wenn wir, Gott behüte, in der Schritte erleichtern werden, dann gefährden wir die jüdische Schritte in der ganzen Welt. Das war zusätzlich ein Argument von Chaim Moser Grudzinski, dass er gesagt hat, wo immer mehr und mehr Nationalismus entstanden ist in Europa, das ist keine deutsche Scheile, das ist eine europäische Scheile oder eine weltweite Scheile. Und da schreibt doch hier Rabbiner Weinberg, wir können uns nicht nur auf Deutschland beschränken. Wir sollten der ganzen Welt zeigen, dass wir bereit sind, unser Leben für die heiligen Sachen Israels zu opfern, und unsere Hasser sollen sehen, dass sie durch das Schächtverbot Israel nicht von seiner Religion abbringen werden. Das heißt, wir haben hier eigentlich, trotz dass Rav Weinberg Seiten über Seiten versucht, es zu erlauben, sehen wir hier seine Unsicherheit in dem, denn er sieht, er fest hier etwas an, was Kodesh HaKedoshim ist, was heilig ist, was sehr, sehr heilig ist für das jüdische Volk. Weil wenn man hier dran rüttelt, ich möchte kurz erklären, warum das so heilig ist. Weil wenn man an der Schritte gerüttelt hätte, würde das einige Dinge bedeuten. Erstens bedeutet das, dass man einverstanden ist mit einer Teile, die die Antisemiten und die Nazis sagen, nämlich, dass die Torah nicht moralisch ist. Wenn man sich überlegt, der Grund, warum man die Schritte verbieten möchte, aber dafür eine Betäubung vorher erlauben möchte, ist eigentlich ganz einfach. Weil man sagt, so wie die Teure beschreibt, Schritte zu machen, ist nicht moralisch. Das heißt, die Aloche ist nicht moralisch, die Torah ist nicht moralisch. Und wenn wir damit einverstanden sind, ja, wir machen jetzt eine Betäubung, ist es wie eine Zusage, es stimmt, wir haben Mankos in unserer Teure. Und das ist ein Problem, das kann man nicht machen, das darf man auf keinen Fall machen. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, die hier zum Vorschein kommt, und das können Sie nächsten Slide machen, das sind die nächsten Argumente, die man gesagt hat. Erstens, wenn die Nazis das Bild bekommen würden, wir würden nachgeben, dann werden sie noch schlimmere Gesetze machen. Also es wird nicht nur bei der Schritte bleiben. Zweitens, das Dekret würde ohnehin bald vorüber sein, weshalb es sich nicht lohnt, nur wegen einer kurzen Zeit die Tradition zu erleichtern oder zu ändern. Das war eine Sache. Also wir können nicht etwas für Deures ändern, für alle Generationen, dann geht es vorüber. Jede Gesere geht irgendwann vorüber. Aber dann die nächsten Generationen werden eventuell in dieser leichten Form das weitermachen. Drittens, habe ich schon gesagt, man bestätigt, dass die Schritte nicht ethisch ist und man daher eine Betäubung braucht. Viertens war ein Argument, das war das Argument von unter anderem von Rav Horowitz, das würde die Jiden verwirren und sie würden meinen, man könne auch Großvieh essen, welches zuerst betäubt worden ist. Also man anfängt beim Huhn etwas zu machen, was die Nazis gesagt haben, soll man machen, werden Leute durcheinander kommen. Jetzt der fünfte Punkt ist ein interessanter Punkt, wo es darum ging, wie schätzt man genau die Kavonne der Nazis ein? Wie haben die Rabbonim verstanden, was wollen überhaupt die Nazis? Fünfte Punkt ist, es ist eine Zeit von Geseras Schmad und man dürfe in keine einzigen Halochen nachgeben. Ja, das basiert auf einem bekannten Rambam. Das können Sie das nächste machen. Der Rambam schreibt Folgendes. All diese Gesetze von Kiddush Hashem und wann man sich opfern soll, ja oder ja, warum war nicht, handeln nicht von einer Gesehre, also von einem Dekret, welches von einem Staat ausgeht. Aber zum Zeitpunkt eines staatlichen Dekrets, wenn zum Beispiel ein boshafter König wie Nebuchadnezzar und seine Gefolgschaft kommt und ein Dekret gegen Israel festlegt, um ihre Religion zu zerstören oder ein Gesetz aufzuheben, so muss man sich töten lassen. Aber das Gesetz darf man nicht übertreten, sogar wenn es nur eine Mitzwe ist. Hat nichts mehr zu tun mit den drei ganz besonderen Halachen, sondern wenn vom Staat wegen jemand versuchen möchte, die Torah zu zerstören, dann sogar eine kleine Mitzwe, für die muss man sich aufopfern. Und das unabhängig davon, ob man vor 10 Juden oder vor Nichtjuden gezwungen wird, dies zu machen, jede einzelne Mitzwe zu brechen im Sinne des Staates, ist ein Chilul Hashem. Jetzt, zu den ersten vier, können wir ein Slide zurückmachen? Die ersten vier Argumente sind im Prinzip Argumente, wie wir später sehen werden, die nicht unbedingt Shulchan Aruch Argumente sind, sondern Argumente, die über den Ruach von Jiddischkeit reden. Man würde das nennen, auf einer schönen deutschen Sprache, wenn man sagen, das ist der metahalachische Aspekt, wahrscheinlich. Ja, das ist etwas, was nicht unbedingt ganz streng an dem Wort des Shulchan Aruch ist, aber es ist etwas, was die Kehille, die Gemeinde weiter am Leben erhalten kann. Wenn Sie schauen, 1 bis 4 sind eigentlich solche, gehören in diese Kategorie. Die fünfte Kategorie ist schon eine halachische Kategorie, dass man sich sogar für eine Mitzwe aufopfern lassen muss, sogar wenn es vom Staat ausgeht. Jetzt, wie haben die Rabbonim das gesehen? Weil eigentlich ist doch ein Rambam und wir entscheiden so wie dieser Rambam. Folgendes war die interessante Meinungsverschiedenheit. Es gab Rabbonim, die haben gedacht, oder die haben gesagt, dass die Nazis das Ziel verfolgen, nicht irgendwie den Juden die Torah aufzuheben oder die Torah zu annullieren, das war nicht deren Idee. Sondern deren Idee war es einfach, die Juden zu ärgern. Etwas zu tun, was den Juden unangenehm ist. Aber nicht etwas, was konkret gegen die Teure geht. Jetzt, was war deren Beweis? Deren Beweis war, dass anders als die Griechen in Chanukka, haben die Nazis nicht differenziert zwischen assimilierten Juden und frommen Juden. Wenn es ganz klar wäre gegen die frommen Juden, wäre es ganz klar ein Kampf gegen die Teure. Aber sobald die Nazis haben gekämpft gegen alle Sorte von Juden, haben diese Rabbonim gesagt, dass dieser Rambam nicht zur Sprache kommt, weil der Rambam redet, wenn ganz klar die Torah zerstört werden muss oder das jüdische Volk zerstört werden muss, indem man die Torah zerstört. Aber das, so haben einige Rabbonim gemeint, die Nazis haben das nicht vor. Und andere haben wiederum gemeint, nein, Nazis haben ganz klar vor, alles zu machen. Sie haben vor, die Juden als Volk zu zerstören und die haben vor, auch die Teure zu zerstören. Und das Unklare war in diesem Moment, warum man überhaupt darüber gestritten hat, weil die Nazi-Ideologie, alle Sorte von Juden zu zerstören, war eine neue Form von Antisemitismus. In der Antike oder im Mittelalter hatte ein Jid immer eine Chance, hatte immer eine zweite Möglichkeit, das war der Übertritt. Ja, man war entweder gezwungen, ein Nozri zu werden, ein Christ zu werden, oder man hat sich aufopfern lassen. Aber es gab immer eine Option. Die Nazis haben den Jiden keine Option gelassen. Es gab keine Option. Wenn man geborener Jude war oder nach den Rassengesetzen Jude war, dann war man dem Tode verbannt. Und deswegen war es schwer einzuschätzen, was ist genau die Kavona der Nazis und kann man diesen Rambam dafür verwenden oder nicht. Ein anderer Punkt, den ich noch interessant gefunden habe, den hat Rav Munk gebracht, weil Rav Munk war viel mehr überzeugt als der Rabbiner Weinberg, dass man sicher die Schritte mit Betäubung erlauben soll. Und ein Argument, was er gebracht hat, dagegen, dass man diesen Rambam verwendet, hat er gesagt, dass im Prinzip die Nazis, sie verbieten nicht den Verzehr von koscher Fleisch. Sie verbieten nicht koscher Fleisch zu essen. Sie verbieten zu schächten, sie verbieten zu importieren. Aber sie verbieten nicht zu essen. Was heißt das? Natürlich kann man nicht essen, wenn man nicht schächten kann, wenn man nicht importieren kann. Aber das Essen an sich, wenn man sagt, für uns Juden ist eine Mitzwe, Fleisch zu essen, an Yontef, oder wenn es eine Mitzwe ist, wenn man so hält. Dann, die haben ja nie das Essen verboten. Das ist interessant, ich hatte mal ein Gespräch mit einem Juristen, der heute sehr aktiv ist für die CR, das ist die Conference of European Rabbis, ob man da klagen kann hinsichtlich Religionsfreiheit. Und der Jurist sagt, dass die Gegner von der Schritte sind nicht so dumm. Und eines der Argumente, die sie bringen, ist, dass wir verbieten nicht, koscher Fleisch zu essen. Jeder kann koscher Fleisch essen. Wir verbieten nur zu schächten oder wir verbieten nur hier zu importieren, aber wir verbieten nicht die Ausübung der Religionsfreiheit, weil essen kann man. Jetzt man kann dem, also theoretisch könnte man dementsprechend vor der Gesäre, könnte man sich einen großen Vorrat an Fleisch importieren und dann hätte man genug Vorrat, um zu essen, würden die sagen, niemand hält sie zurück, ihr Fleisch zu genießen. Also auf einer rechtlichen Ebene ist das Argument von der Einschränkung der Religionsfreiheit ein Argument, welches nicht so einfach ist. Es muss diskutiert werden, muss besprochen werden, es braucht Beweise dagegen und dafür. Und ich habe einen Artikel gesehen von einem Herrn Stamm hier in der Schweiz. Können Sie vielleicht nächste machen? Der Hugo Stamm hat geschrieben, im März 2019 hat er eine Aidze für uns. Und er schreibt Folgendes. Er sagt, es blieb einem, also das ist das Zitat aus der Zeitung, er zitiert Herr Winter, die Zeitung zitiert Herr Winter, es blieb einem religiösen Juden nichts anderes übrig, auszuwandern, sagte Präsident Herbert Winter gegenüber dem Tagesanzeiger. Nur, das ist jetzt Herr Stamm, es gäbe auch die Möglichkeit der vegetarischen Ernährung. Bei den vielen religiösen Geboten, die orthodoxe Juden einhalten müssen, wäre ein Fleischverzicht kaum das größte Opfer. Also das ist eine Aidze, deswegen habe ich auch den Vortrag genannt, dass sollen jetzt die Juden alle Vegetarier werden. Ja? Was ich damit zeigen möchte, ist, dass die Argumentationslinien werden nie so verlaufen, dass jemand offen sagen wird, dass wir die Juden nicht haben wollen oder dass wir den Juden etwas verbieten wollen oder wir wollen das Leben schwer machen. Es ist immer um eine andere Ecke herum, weil wir alle wissen, dass sicher 1893 war das Schriteverbot ein rein antisemitisches Verbot, welches initiiert worden ist aus dem Grund, weil 1866 die Juden eine Gleichberechtigung bekommen haben und es waren viele, die damit nicht zufrieden waren. Um das wieder zurückzuschrauben, hat man fast 30 Jahre später hat man die Schritte dann verboten. Auf jeden Fall kommen wir zurück zu Rav Weinberg. Also wir haben vorher gesehen, dass das Argument zu sagen, dass es rechtlich eine Einschränkung der Religionsfreiheit ist, ist nicht so posch. Sollte das kommen, dann wird man versuchen, durch verschiedene Gerichte zu machen, dass jetzt was Belgien tut, weil in einem bestimmten Teil von Belgien ist ja die Schritte verboten seit einiger Zeit und man versucht durch verschiedene Gerichtshöfe hier zu klagen als die Einschränkung der Religionsfreiheit, aber das ist nicht so posch. Das will ich nur sagen, nicht so einfach, weil die Leute haben heute aus der Literatur verschiedene Argumente, mit denen sie gegen sprechen wollen. Aber kommen wir zurück zu Rav Weinberg. Der Sri Deresh Rav Weinberg hat ja seine Tshuva präsentiert zu Chaim Moser Grudzinski. Und Chaim Moser, nachdem er die Tshuva gesehen hat, hat er, wie gesagt, ihm gesagt, dass diese Tshuva ist nicht Lemaise. Das heißt, Sie haben die Mühe gemacht, das zu schreiben, aber ich bitte Sie, diese Tshuva erstens nicht zu veröffentlichen. Deswegen hat das Sri Deresh seine Tshuva erst nach dem Krieg veröffentlicht. Und er schreibt in seiner Einleitung, er veröffentlicht das nur, weil er will, dass die Juden der Nachgeneration wissen, was genau die Herausforderungen, die Konflikte waren. Und sollte irgendmal sowas wieder passieren, hat man zumindest einen ausführlichen halachischen Grundriss, um das nachzuschauen. Aber Rav Chaim Moser hat ihm gesagt, das nicht zu veröffentlichen und er hat anderen Rabbonim gebeten, Rav Weinberg nicht mehr zu schreiben. Rav Weinberg war in einem öffentlichen, also Briefkontakt mit vielen verschiedenen Rabbonim in Osteuropa und das sollte jetzt eingeschränkt werden. Der Grund war warum? Weil Rav Chaim Moser gehalten hat, dass wir auf keinen Fall in irgendeiner Form nachgeben sollten. Und deswegen, wenn man die Halacha beiseite lässt, ob es erlaubt oder verboten ist, ob es modernere Arten gibt der Betäubung und so weiter, ist das alles irrelevant, wenn es darum geht, ein Gesetz von der Tora, auf das zu verzichten, nur weil die Antisemiten das nicht toll finden. Aber Rav Weinberg hat nicht aufgegeben und er hatte noch eine Person, die er angeschrieben hat. Er hat gemeint, es gibt noch eine Person, die eventuell in dieser Frage entscheiden könnte und sie genauso oder nicht weniger autoritär wäre wie Reb Chaim Moshe Grudzinski. Jetzt ist die Frage, wer war das? Wer war diese Person? Jetzt zu meiner großen Verwunderung, als ich mich mit diesem Neusse beschäftigt habe, mit dieser Thematik, war diese Person Rav Kook. Ich möchte kurz erklären, warum Rav Weinberg auf Avraham Yitzchak Kook geschrieben hat. Rav Kook zu seinen Lebzeiten. Es gibt einen Unterschied zwischen der Auffassung von Rav Kook zu seinen Lebzeiten und Rav Kook nach seinen Lebzeiten. Das ist, man kann viel darüber sagen, aber zu seinen Lebzeiten war Rav Kook anerkannt als einer der Gedolei Yisrael, als einer der großen, auch von der Agudas Yisrael, von den Vertretern des charedischen Judentums. Rav Eliashiv schreibt sehr viel über Rav Kook und man hat ihn damals in seiner Jugend, als Rav Eliashiv ein junger Mann war in Israel, hat man Rav Kook sehr, sehr autoritär betrachtet und er war eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit. Jetzt, Rav Weinberg schreibt Rav Kook an, weil er meint, dass wenn die osteuropäischen Rabbonim nicht Maskim sind, dann vielleicht der Rauf von Israel ist damit Maskim. Und wenn er damit Maskim ist, und es gab schon damals, es war schon unmöglich wahrscheinlich in den Ende der 30er, Anfang der 40er Jahren, aber es gab schon ein großes Bestreben, zurückzukehren nach Israel, weil man gesehen hat, dass die Gesäure immer stärker und stärker wird, aber es war für viele leider nicht mehr möglich, der Rückkehr. Anfangs hat man das, gab es Keles, die gesagt haben, nein, es wird alles vergehen, wir müssen bleiben. Aber später haben viele Keles eingesehen, wir hätten doch gehen sollen, aber es hat nicht funktioniert, also man hatte schon einen Bezug nach Eretz Yisrael. Und er hat gehofft, dass Rav Kook hier erleichtern wird. Der andere Grund, warum er gemeinte, dass Rav Kook eventuell erleichtern wird, ist, weil Rav Kooks Sichtweise als Oberrabbiner von Eretz Yisrael damals war, eine, wo er versucht hat, mit einzubeziehen in seinen Cheshbon, wenn er nachgedacht hat, einzubeziehen, was passiert mit den ganzen säkularen Juden. Das war ein Punkt, zu dem ich jetzt kommen möchte. In der Frage von der Schritte mit Betäubung zu erlauben, und ich habe es vorher schon angedeutet, aber ich möchte das ein bisschen mehr vertiefen, ist auch die große Frage der Hanhoge, also das heißt der Führungsart, wie man eine jüdische Gemeinschaft führt. Und da war man gespaltener Meinung. Es waren solche, die gesagt haben, wir haben keine Verantwortung zu übernehmen über Juden, die behaupten oder sagen, wenn es kein koscheres Fleisch mehr gibt, werden wir Treff essen. Warum müssen wir die Verantwortung dafür übernehmen? Das ist deren freie Entscheidung. Wenn sie Treff essen wollen, dann müssen wir nicht dafür sorgen, dass sie das nicht tun. Das ist ihre freie Entscheidung. Oder wir sollen das tun, aber sicher nicht auf Kosten, dass wir eine Haloche verändern. Also da gab es diese zwei Lager. Und zu dem möchte ich jetzt, das ist das nächste Thema, zu dem ich kommen möchte. Jetzt, bevor ich das mache, aber möchte ich sagen, was hat Rav Kook geantwortet? Das möchten alle wissen. Ja. Rav Kook hat nichts geantwortet. Es kam keine Antwort von Rav Kook. Und es gibt keine Antwort bis heute, was der Grund war. Es gibt zwei Vermutungen, ich habe mit einem Mumche gesprochen, der sich ein großer Experte ist in Rav Kook. Eine Vermutung ist, dass Rav Kook die Briefe nie gesehen hat. Ja, das ist eine Vermutung. Die andere Vermutung ist, die er naheliegt, ist, dass Rav Kook war schon vorher im Kontakt mit dem Chaim Moshe Grudzinski. Und es ist bekannt, dass Chaim Moshe Grudzinski hat auch andere Rabbonim dazu angeregt, sich in dieser Frage nicht mit Rav Weinberg im Briefkontakt zu sein. Weil ihm war das wichtig, es war für ihn, er hat wirklich, und Rav Weinberg schreibt es in seiner Tshuva, für ihn war das wichtig, auf keinen Fall irgendeine Änderung zu machen. Und auf keinen Fall, umso mehr die Rabbonim darüber schreiben oder Rabbonim etwas veröffentlichen, dann gibt es immer wieder Kieles, die sagen, mein Rav hat so gesagt und mein Rav hat so geschrieben und er hat so geschrieben. Und wenn er jeder seine Sachen veröffentlicht, dann kommt ein großes Durcheinander. Deswegen war für ihn wichtig, diese ganze Diskussion ein für alle Mal zu beenden und zu sagen, dass wir kommen den Nazis auf keinen Fall entgegen. Aber ich möchte zurückkommen zu dem Punkt von der inneren Spaltung innerhalb der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Jetzt, bevor ich das ins Detail gehe, möchte ich etwas vorausschicken. 1926 gab es ein sehr bedeutendes Datum für die Juden in Frankfurt. Warum? Weil 1926 ist der Maror d'Asser von der IAG Frankfurt verstorben, Rabbiner Breuer. Und es war die Frage, wer übernimmt seine Nachfolge? Wird der Nachfolger von Rav Breuer sein Sohn, Rav Rafael Breuer, oder wird der Nachfolger ein anderer sein? Jetzt, wir wissen aus den Berichten von damals, dass die Wahl hat nicht stattgefunden, weil der Kandidat, der Gegenkandidat von Rav Rafael Breuer ist zurückgetreten, weil kurze Zeit vor der Rabbinerwahl in der IAG hat Dayan Posen, das war der Dayan in Frankfurt, hat einen Brief geschrieben, dass er ist für Rabbiner Breuer, das ist seine Stimme, und wenn der Dayan das schreibt und sich in dieser Form eingemischt hat in die Wahlen, hat der Vorstand beschlossen, dass wir können die Wahlen nicht stattfinden, sondern wir werden sie vertagen auf später. Jetzt, was war die Diskussion? Warum gab es zwei Kandidaten? Warum war es nicht klar, dass der Sohn von Rav Breuer die Nachfolge übernehmen wird? Es gab bei Kedem Auctions, das ist in Israel, so ein Aktionshaus, das Judaica verkauft, gab es vor ein paar Jahren ein ganzes Konvolut, das heißt eine ganze Sammlung von Briefen und von Responsen und Korrespondenzen zu dieser Rabbinerwahl 1926. Und viele Sachen geben Aufschluss über die inneren Gründe, was die Gründe waren. Übrigens hat das ein Schweizer erworben, ein Aaron Orzel hat das erworben, ein Aaron Orzel, der in Eretz Yisrael lebt, hat dieses Konvolut erworben. Ich weiß nicht, ob man bei ihm Einblick haben kann, aber er will sicher damit was machen, arbeitet daran, dass man das auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, mit gewissen Einschränkungen. Man kann nicht jeden privaten Brief veröffentlichen, aber mit gewissen Einschränkungen. Aber der Punkt war so, die Nachfolge von Rabbiner Breuer ging ganz klar im Weg von Rav Hirsch. Rav Hirsch hatte eine ganz klare Politik, was die Einheitsgemeinde von Frankfurt anbelangte. Und die Politik war, dass Rav Breuer sitzt nicht einmal im selben Zimmer mit dem Rov von der Einheitsgemeinde. Jetzt, ich möchte nochmal unterstreichen, die Einheitsgemeinde von Frankfurt war eine Einheitsgemeinde, die Reform und Orthodox unter einem Dach gehabt hat. Das bedeutet, dass Leute, die Mitglieder waren einer Einheitsgemeinde, haben ihre Steuern bezahlt und die Steuern wurden verwendet für Dinge, die eigentlich Lealoche problematisch sind. Ja, und es gab bei der Gründungsgeschichte dieser Einheitsgemeinde, war das eigentlich der springende Punkt von Rav Hirsch. Viele Leute meinen, fälschlicherweise, dass Rav Hirsch war nicht interessiert an den säkularen Juden. Das ist komplett falsch. Rav Hirsch war ein großer Olaf Israel, der sich für jeden einzelnen jüdischen Menschen eingesetzt hat. Es gibt ein interessantes Gespräch, eine Notiz von einem ehemaligen Lehrer aus der Schule, fand ich noch sehr interessant, wo er mit Rav Hirsch spazieren gegangen ist am See, und Rav Hirsch hat ihm gesagt, dass der größte Schmerz, den er hat, ist, dass nicht alle Kinder, die in seiner Schule sind, dass sie auf dem Derech HaTorah bleiben. Aber nichtdestotrotz wird er versuchen, jedes einzelne Kind, welches nicht auf dem Derech HaTorah bleibt, mit ihm in Kontakt zu bleiben, mit ihm weiter zu korrespondieren. Es war nicht so, dass er gemeint hat, die Einheitsgemeinde interessiert mich nicht und ich konzentriere mich nur auf die frommen Juden von Frankfurt. Das ist nicht so gewesen. Aber was? Das Problem war, dass man mit der Mitgliedschaft in einer Einheitsgemeinde, die Reform und Liberal unter einem Dach vereint, liberales Judentum finanziell unterstützt. Und man somit Sachen vielleicht sponsert, die, wie gesagt, halachisch problematisch sind. Und aus diesem Grund war die Politik von Rabbiner Hirsch und später von seinem Schwiegersohn Rav Breuer, dass man nicht kooperiert hat in irgendeiner Art und Weise mit der Einheitsgemeinde. Und das inkludierte auch, dass man, wie gesagt, nicht nur mit dem Rauch der Einheitsgemeinde irgendeinen Kontakt gehabt hat. Und das 1926 gab es Leute in der IAG, die das lockern wollten. Das heißt, sie wollten sagen, wir sind zwar nicht Teil dieser Gemeinde, und wir wollen auch nicht Teil dieser Gemeinde werden, aber wir müssen zumindest auf irgendeine Form, sei es diplomatisch, sei es freundschaftlich, auf irgendeine Form müssen wir die Beziehung zumindest zu den frommen Juden aus dieser Gemeinde wieder aufbauen und sicher zum Rabbiner dieser Gemeinde. Und deswegen war das die große Diskussion, weil man wusste, dass der Sohn von Rav Breuer wird weiter in den Wegen seines Vaters gehen und wird diese Tradition fortsetzen, die eine gute Begründung gehabt hat. Aber es gab auch eine andere Seite, die von Rav Rosenheim hat geheißen, dass er hat gemeint, dass man soll das ändern. Und am Ende wurde auch der Rov von der IHG Frankfurt wurde ja nicht ein deutscher Rabbiner, weil ein deutscher Rabbiner wollte sich nicht einmischen in diese Diskussion, die damals sehr wichtig war, und so hat man einen Rov geholt aus Osteuropa, das war Rav Horowitz aus Hunsdorf. Ja, aber der Hunsdorfer Rov, und er war ein osteuropäischer Rov, und er hat versucht, er hat sich angefangen zu bemühen, eine gewisse Nähe zu entwickeln zu den Orthodoxen der Einheitsgemeinde. Die Gemeinde blieb zwar separat, die IHG blieb separat in Frankfurt, aber nichtsdestotrotz wollte man eine Kooperation aufbauen. Und die Frage der Schritte, und das jetzt, ich erzähle Ihnen das alles, weil das im Kontext der Schritte sehr kompliziert geworden ist. Denn im Kontext der Schritte, wo man angefangen hat, 1929 wurde Rav Horowitz der Rov der IHG, wo man dann angefangen hat, sich langsam zu nähern, nur 4 Jahre später kommt diese Gzeiras Schritte, und diese Gzeiras Schritte im Prinzip spaltet wieder diese beiden Gemeinden. Denn es gibt wieder die Einheitsgemeinde Rabbonim von Rabbiner Weinberg, die sagen, wir können es nicht verantworten, oder vor allen Dingen Rav Munk, in der Sprache von Rav Munk war das, was werden wir zu HaKadosh Baruch Hu sagen, wenn er gegen uns eine Teile haben wird, dass wir tausend von Jiden nichts getan haben, dass sie Treffes ist. Das war sein Argument. Und das andere Argument war, nein, aber das ist nicht, warum sollen wir nur wegen Ihnen, weil Sie uns das androhen, unsere teure Akdeutsche ändern? Das waren 2 legitime und schwerwiegende Argumente, die nicht so einfach aufzulösen sind. Und aus diesem Grund hat sich diese beiden Rabbinervereinigungen, die damals existiert haben, waren sich darin nicht einig und haben nicht miteinander korrespondiert in dieser Frage. Was natürlich innerhalb der jüdischen Gemeinschaft von damals eine große Schwierigkeit bedeutet hat, weil man verschiedener Meinung war, wie soll man mit diesen Fragen umgehen, und man keine klare Entscheidung getroffen hat, was man tun sollte. Jetzt, und aus diesem Grund war das anders in der Schweiz. Und dazu möchte ich jetzt kommen. In der Schweiz, und da kommen wir zu dem nächsten Slide, übernächsten Slide, kommen wir später zurück. Ja. In der Schweiz war das anders. In der Schweiz war das anders aus 2 Gründen, würde ich sagen. Der eine Grund ist, ich habe zu Anfang gesagt, dass damals die Rabbonim der Großgemeinde, Einheitsgemeinden, waren Rabbonim, die entweder in litwischen Yeshivas gelernt haben oder die selber aus Polen gekommen sind. Jetzt ist es interessant, dass die Flüchtlinge, die in den Zwischenkriegsjahren nach Deutschland gekommen sind, sind eher Mitglieder geworden bei den Großgemeinden und nicht bei der jäckischen Austrittsgemeinde. Und deswegen, aber diese Rabbonim, die dort waren, haben sich immer noch verantwortlich gefühlt, dass sie keine Entscheidungen treffen können, die deutschen Rabbonim, wie gesagt, ohne die Rabbonim in Litauen oder Polen zu befragen. In der Schweiz, in den Einheitsgemeinden, war das anders. Damals war der Rabbiner von der IGB in Basel, war Rabbiner Weil. Jetzt, Rabbiner Weil war ein Rabbiner aus dem Elsass, und er hat sich nicht, hat keine Verbindung gefühlt zu den Rabbonim in Osteuropa. Deswegen, die Rabbonim in Osteuropa waren in der Schweizer Frage seitens der IGB, waren nicht involviert. Mit wem war er ja im Kontakt? Er war im Kontakt mit den holländischen Rabbonim. Die Rabbonim in Holland haben einige Jahre schon zuvor, haben die Schächtmethode mit dem Elektroschock erlaubt. Und deswegen hat Rabbiner Weil damals entschlossen, zusammen mit dem Scheuchet, das war ein Rav Avrom Zulitzki, sie haben damals entschlossen, die Schritte durchzuführen, sogar mit Elektroschockbetäubung. Und das hat natürlich eine Spaltung geschaffen. In Basel sowieso, zwischen der IRG und der IGB. Und es gibt Protokolle von den verschiedenen Treffen, die Rabbonim haben. Diese sind nicht, die kann man nicht kaufen, die Protokolle, die kann man da einsehen, aber in dem Institut für Zeitgeschichte kann man sehen, die verschiedenen Argumentationslinien, wer war dafür, wer war dagegen. Auf jeden Fall in der IGB hat man während den Kriegsjahren so ein Fleisch gehabt. Und seine Beweggründe waren, wie wir vorher erwähnt haben, weil die Leute in der IGB angefangen haben, Treff zu essen. Und er wollte sich nicht die Verantwortung übernehmen, dass die Leute in seiner Gemeinde Treff essen. Und er schreibt Folgendes. Ich habe einige Zitate aus seiner Drosche, die er gehalten hat, um im Prinzip sich zu erklären, warum er das erlaubt hat. Er schreibt so: Gefühlsargumente aber, die mit der Halacha an sich nichts zu tun haben, können in normalen Zeiten wohl in die Waagschale geworfen werden. Nicht aber, wenn es um die Gesundheit der jüdischen Bevölkerung geht. Und auch nicht, wenn es geht um die Grundlage des jüdischen Hauses, das heißt, wenn es geht um die Erhaltung, ja um die Rettung des Kaschus. Das ist so interessant, dass man hat hier zwei komplett gegenüberliegende Seiten. Wer meint, wie kann man Kaschus retten? Also die eine Seite sagt, der einzige Weg, Kaschus zu retten, ist, indem man auf keinen Fall irgend entgegenkommt. Die andere Seite sagt, nein, nur so kann man Kaschus retten, wenn man die Leute weiter eine Kuhle findet für sie, dass sie weiter dieses Fleisch essen können. Sagt er so, die jüdische Religion ist im jüdischen Hause noch stärker verwurzelt als im jüdischen Gotteshause. Es ist aber bei nicht rituellem Haushalt auch beim besten Willen nicht möglich, die jüdische Tradition und die religiöse Stimmung zu Hause zu erhalten. Darum ist die Frage der Koscherfleischversorgung in erster Linie eine grundlegende Frage der Kedusche, der Heilighaltung des jüdischen Hauses. Und er schreibt weiter, vielleicht können Sie weitermachen. Also es gab ein großes Machleukes zwischen ihm und der IRG. Und dazu schreibt er, noch nie ist im Judentum eine Änderung oder Besserung vorgenommen worden, möchte sie religionsgesetzlich noch so gerechtfertigt sein, ohne dass es leidenschaftliche Debatten und leider nicht selten Streitigkeiten, Spaltungen gegeben hätte. Sodass ein geistreicher Mann leider sagen konnte, die Machlauke ist eine stehende Einrichtung einer jeden Kehille. Jetzt zu Rabbi Naweil, ich möchte nicht zu viel darüber sagen, die Zeit war auch eine andere. Also als er das erlaubt hat, war 1942. Das Schächtverbot in Deutschland war 1933. Der Unterschied ist immens. Denn 1942 wussten die Menschen, wohin es geht. Und die Menschen wussten, es ist Krieg. Und 1939 begann der Krieg. Es war eine Kriegssituation. Deswegen, in einer Kriegssituation war das nie gedacht als ein Hetter, eine Erlaubnis, die auch danach schön weitergeführt wird. Sondern allen Menschen war klar, das war eine Situation, die für eine kurze Zeit ist, solange der Krieg ist. Allen war klar, was die Nazis jetzt wollen. Das war auch allen klar. Es gab nicht mehr das Argument, dass eventuell meinen die Nazis das nicht so oder es wird bald wieder vergehen. Also es war eine andere Zeit. Also wir können das nicht den Bezug nehmen zu dem Schriteverbot 1933 und 1942. Auf jeden Fall, das war seine Entscheidung und man hat so auch gepflegt, in der IGB zu machen. Selbstverständlich nach dem Krieg hat man dann das aufgehört und man hat wieder normal geschächtet. Jetzt möchte ich noch ein Element Ihnen zitieren, was Rav Weil sagt. Schreibt folgendes: Alle diese religiösen Kämpfe sind im Grunde genommen etwas menschlich Natürliches. Sie entstammen einer ehrenwerten und verständlichen Ängstlichkeit. Die Religion könnte auch durch eine gesetzlich erlaubte Änderung Schaden leiden und von ihrem Prestige verlieren. Man merkt aber meistens nicht, dass das Prestige der Religion nicht durch die Änderung selbst, sondern durch unsachlichen und leider oft hässlichen Kampf um die Änderung verloren geht. Diese religiösen Streitigkeiten entstammen nicht zuletzt unserem traurigen Golus-Schicksal, das uns nicht nur zu einem zerstreuten, sondern auch zu einem zerrissenen Volke gemacht hat, wo ein jeder glaubt, zu Ehren Gottes seine Meinung durchsetzen zu müssen. Jetzt, was hier Rabbi Naweil schreibt, und da möchte ich jetzt zum Schluss ansetzen, ist, dass es gibt hier zwei Wechselwirkungen. Es gibt hier eine Wirkung, ist wie die Kehille innerhalb der Kehille miteinander streitet und argumentiert und so weiter. Und dann gibt es aber ein Element, wenn die Streitigkeiten innerhalb einer Kehille zu stark ausarten, dass das auch nach außen hin getragen wird. Und die Leute, die nichtjüdischen Menschen, die uns umgeben, sie wissen nicht, wer ist Einheitsgemeinde, wer ist Austrittsgemeinde, wer ist charedisch, wer ist nicht charedisch, wer ist so oder so, die wissen das nicht. Für sie ist ein jüdischer Mensch ein jüdischer Mensch. Und deswegen, wenn die Meinungsverschiedenheit, die innerhalb der Gemeinde geführt wird, nach außen nicht einheitlich getragen wird, also es nicht eine Stimme gibt, wie wir gegenüber den Goyim auftreten, dann ist es wiederum als, wie gesagt, als Wechselwirkung problematisch zurück in die Kehille. Und die deutschen Rabbonim haben damals keine Lösung gefunden. Wir haben gesehen, dass die Lösung sehr schwierig war. Sondern die Lösung war einfach keine Lösung zu haben. Aber das hat natürlich die Situation sehr, sehr erschwert, weil nach außen hin war nicht klar. Und Deutschland war damals, wäre gewesen sicher für die Schweiz ein Vorbild. Also die Schweiz war damals eine kleine Kehle. Deutschland war sicher für das Judentum damals in Westeuropa die führende Gemeinschaft. Aber es gab von dort keine Botschaft Richtung Schweiz. Und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass in der Schweiz selber gab es keine klare Wegweisung für die Gemeinden zusammen, sodass die Gemeinden dann in dieser Hinsicht gespaltet waren. Also auf jeden Fall sehen wir hier, und das können wir auf jeden Fall mitnehmen, dass was auch immer die jüdischen Gemeinden entscheiden sollten, sollte diese Entscheidung tragbar sein von allen Gemeinden, die für koscheres Essen stehen und wie das wichtig ist. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, der vielleicht ein bisschen heikel klingen mag, aber ich finde es trotzdem, ich habe keine Angst, es zu erwähnen. Ich werde es trotzdem sagen. Es war ein Problem, das braucht eigentlich einen Vortrag für sich selbst, dass die liberalen Gemeinden in Deutschland haben ja für das Schriteverbot gesprochen. Ja, weil sie haben gemeint, dass die Schrite schon längst verjährt und man braucht das nicht machen. Und in dieser Hinsicht gab es auch keine Einheit. Also es ist wichtig, dass hier, ich weiß nicht wie, das überlasse ich anderen Menschen, aber ich sage, dass es ist wichtig, dass nicht eine Situation entsteht, dass die Orthodoxie sagt, wir wollen uns für die Schritte einsetzen, aber dann liberale Juden auch schon sagen, die Schritte ist schon verjährt und das interessiert uns nicht. Also das ist eine große Gefahr, die passieren kann und in Deutschland hat das nichts Gutes gebracht. Also auf jeden Fall sollte man da auf jeden Fall irgendein gleiches Statement, was für das Wohl des jüdischen Volkes ist und für das Koscher Essen. Ein Mensch mag zwar selber nicht Koscher essen, und das ist auch wichtig, dass ich das sage, auch wenn es vielleicht heikel ist. Ein Mensch selber mag vielleicht Koscher nicht essen, aber ich finde es nicht korrekt, dass wenn ein Mensch selber nicht Koscher isst, ein Mensch, die Koscher ja essen, vorschreibt, wie sie Koscher zu essen haben. Das ist problematisch. Wenn er selber nicht Koscher isst und das er als verjährt ansieht, ist eine Sache. Aber es gibt tausende von Menschen, die ja Koscher essen, und die haben Anrecht, das weiter fortzuführen. Also das Judentum muss, wenn es nach außen tritt, muss in eine Stimme treten, auch wenn innerhalb dieser Gruppierungen nicht alle derselben Meinung sind. Aber es geht hier darum, um eine Fortsetzung zu geben, auch den Leuten, die Teure und Mitzvos halten, und die sollen auch eine laute und wichtige Stimme bekommen in dieser ganzen Debatte. Möchte schließen mit einer Lehre, die wir mitnehmen können, wenn es darum geht, über Kooperation. Ich habe ja vorher gesagt, dass was da schwierig war, ist, dass alle irgendwie auf derselben Ebene waren und miteinander einverstanden waren, wie tragen wir das nach außen? Was ist unsere Meinung gegenüber der nicht-jüdischen Welt? Ich möchte hierzu zwei Sachen sagen. Erstens möchte ich sagen, dass ich weiß, es ist heute sehr unbeliebt, wenn man nicht unbedingt alles mitträgt, was Tierschutz anbelangt und was Klimaschutz anbelangt. Heute sehr populär, alles, was diese Themen anbelangt. Diese Themen sind sehr wichtig. Aber es ist etwas, worauf ich hinweisen möchte. Es gibt einen interessanten Artikel von Rav Kook, und er erklärt dort, warum HaKadosh Baruch Hu den Juden, nicht den Juden, den Bnei Noach, erlaubt hat, Fleisch zu essen, aber Odom HaRishon kein Fleisch gegessen hat. Und er sagt folgenden Gedanken. Er sagt, dass bei Odom HaRishon war der Fleischverzehr nicht erlaubt, aber dass Tiere und Menschen in einer Harmonie gelebt haben. Wenn aber diese Harmonie zwischen Mensch und Natur, zwischen Mensch und Tier, kann sich insofern entwickeln, dass irgendwann die Menschen sagen werden, wenn Menschen und Tiere gleich sind, dann kann man auch ein Mensch wie ein Tier behandeln. Und das hat dazu geführt, so erklärte, warum die Dora Mabul, wobei das ja keine Fleischesser waren, trotzdem Menschen minderwertig behandelt haben. Weil irgendwann dann das Tier so hochgepriesen worden ist, dass man den Menschen vergessen hat. Und deswegen erklärt hat Davke Neuach die Erlaubnis bekommen, Tiere zu essen, um zu sagen, dass wir Menschen haben immer noch eine Schlitte über Tiere. Weil unsere Schlitte, unsere Macht über Tiere, macht doch den Unterschied aus zwischen was ein Mensch ist und was ein Tier ist. Das ist eine wichtige Sache, und der ganze Thematik über Tierschutz und so weiter, habe ich manchmal das Gefühl, dass Tierschützer vergessen überhaupt über Menschen. Das heißt, Die Tiere werden sehr hoch geschätzt und hoch geehrt, aber wenn zum Beispiel jemand einen Pelz trägt, weiß nicht, ob es heute ist, aber früher war das so, also gab es kein Problem, jemanden im Winter stehen zu lassen ohne Pelz. Und dass jemand, dass ein Mensch schlecht geht. Aber Hauptsache, man hat schon den Pelz runtergezogen. Also es gibt da Sachen, die nicht so, die problematisch sind. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, über den Achtus. Achtus ist eine schwere Sache. Viele reden immer über Achtus. Viele lieben Achtus, aber in der Rede ist es einfacher als in der Praxis. Das wissen alle. Jetzt, es gibt zwei Modelle von Achtus. Ich habe mir diesen Sukkus überlegt, dass wir reden noch immer am Sukkus über die Arba Minim, dass die Arba Minim, jeder von den Minim symbolisiert ein Teil von Klal Yisrael. Es gibt es aber zwei Sorten von Achtus am Sukkus. Es gibt den Achtus einer Sukke. Jetzt der Achtus einer Sukke ist, wissen, dass in einer Sukke sitzen alle Menschen zusammen und wenn man in der Sukke ist, dann gibt es keinen Unterschied. Jeder erfüllt gleich die Mitzwe, wie er dort sitzt. Jeder ist gleich in der Sukke. Jetzt, die Arba Minim ist eine andere Sorte von Achtus. Es stimmt, die Arba Minim werden zusammengenommen, aber bei den Arba Minim ist jeder Min anders. Das bedeutet, nicht nur anders von seiner Form, nicht nur anders von seinen halachischen Hidurim, sondern auch in seiner Position. Der Lulav ist höher, das andere ist ein bisschen tiefer, der Esrog ist an der Seite. Es gibt zwei Modelle von Achtus. Ich nenne das ein utopisches Achtus, das Achtus der Sukke. Ein Achtus der Sukke, dass alle zusammen gleich sind und alle zusammen in einer Sukke sitzen, das ist Limois HaMashiach. Deswegen reden wir immer von der Sukke, von Levi Yosson, die sein wird bei Limois HaMashiach. Das ist eine messianische Sache. Das ist eine Zukunft, die erhoffen, dass alle Jiden zusammen sein werden. Aber das ist nicht eine realistische Achtus. Ein realistischer Achtus sind die Arba Minim. Die Arba Minim sind nicht immer zusammen. Sie werden genommen zu einer gewissen Zeit. Dann werden sie wieder weggelegt. Und jeder eine hat seine Position. Aber eine Sache haben die Arba Minim gemeinsam. Trotz, dass sie separat liegen, separat aussehen. Und die Gemeinsamkeit der Arba Minim ist, die Arba Minim wurden genommen Lifnei Hashem. Sie wurden genommen im Beis Hamikdash vor Kodesh Baruch Hu. Das heißt, wenn es darum geht, in einer jüdischen Frage, ich werde es gleich erklären, nach außen hin etwas zu zeigen, dann muss Achtus sein. Der Achtus muss komplett sein. Wenn man nach außen hin ein zerstrittenes Volk ist und die Goyim nicht einschätzen können, was genau da mit den Juden passiert, ist es sicher nicht gut. Wir kennen das aus dem Midrashim über Purim, über Homon. Das verstreute Volk und so weiter, da brauche ich nicht einzugehen. Und darüber gibt es ein Medrisch und damit komme ich heute zum Schluss. Es gibt einen interessanten Medrisch. Er sagt, dass Klal Yisrael geht am Rosh Hashanah vors Gericht gegen die Umos HaOlam, gegen die anderen Völker. Und danach geht es raus aus dem Gericht. Und was zeigt es, dass es gewonnen hat im Gericht? Sagt der Medrisch, weil es mit den Lulovim rausgeht. Das heißt, die Lulovim sind ein Zeichen von dem Sieg über die Umos HaOlam. Was ist genau, über welchen Kampf geht es dort? Was ist das Gericht zwischen Umos HaOlam und Klal Yisrael? Und was nützen die Arba Minim, das zu zeigen? Würde sagen, der Schäufer nützt das. Warum die Arba Minim? Und ich glaube, das ist, was wir hier sagen. Dass der Streit ist hier, dass die Umos HaOlam immer wieder uns vorwerfen, dass wir ein zerstrittenes Volk sind. Dass wir ein Volk sind, das nicht weiß, was es will, das keinen Achtus hat. Das ist immer eine Teine, die wir haben. Wenn wir mit den Arba Minim herausgehen, Klappe Chutz nach außen hin, und wir zeigen, wir haben einen Achtus, es ist kein utopischer Achtus. Nicht, dass alle sind gleich, sondern jede Min hat seine Position, dann sind wir stark und dann können wir wirklich sagen, dass wir etwas erreicht haben. Und deswegen abschließend, was auch immer rauskommen wird, in der Frage von Schritte hier in der Schweiz, und möge der Beure Eulam uns beschützen vor jeder Gesere, dass sie nicht kommen möge, was auch immer herauskommen sollte, finde ich das wichtig, dass eine gemeinsame Stimme von Klal Yisrael herauskommt. Dass in diesem Bereich, wenn es darum geht, die Teure zu beschützen nach außen hin, gegen äußerliche Angriffe, dass man da gemeinsam hält und gemeinsam Lösungen findet. Und sogar wenn irgendwelche Seiten nicht mit jeder Ideallösung einverstanden sind, aber dass man zumindest in einer Stimme das sagt. Okay, also ich komme zum Schluss. Ich bin fertig. Ich möchte nur vielleicht mit einem Pasuk ändern. Können Sie noch weitermachen, das Slide? Es ein Posuk in Hoysher, das ist ein Posuk, der benutzt worden ist leider während dieser Geseres Schritte. Und der Posuk besagt Folgendes. Er sagt interessant, und nun fahren sie fort zu sündigen und gießen sich Bilder aus ihrem Silber, Götzen nach ihrer Erfindung, allesamt ein Machwerk von Künstlern. Über sie sagt man, diejenigen, die Menschen opfern, küssen die Kälber. Seufri Odom Agolim Ishokun. Das bedeutet, dass das ist eine Gefahr, in der wir heute leben, dass einerseits ist man bereit, ein Seufri Odom zu sein, das heißt, man ist bereit, Leute einzuschränken, sie in ihre Religion zu unterdrücken, ihnen zu belehren, was richtig und was falsch ist, aber Agolim Ishokun, aber dafür küsst man die Kälber und respektiert sie, und das dürfen wir eigentlich nicht zulassen.